Wir hören heute zur Tischlesung einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. Pater Machlufs Geheimnis. Es ist für den modernen Christen eine besondere Genugtuung zu hören, dass das Geheimnis von P. Charbel Machlufs innere Heiligkeit die heilige Messe war. Wir haben ja erst in unserem Jahrhundert wieder, durch die liturgische Bewegung der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in dem unblutigen Opfer des Herrn den Mittelpunkt unseres Glaubens und unseres Innenlebens erfahren gelernt. Gerade in dieser Beziehung war P. Machluf so überaus modern, wie wenige seiner christlichen Zeitgenossen. Er besaß allerdings den unleugbaren Vorteil, sich in die herrliche Liturgie der morgenländischen Kirche versenken zu können, die zu den Kostbarkeiten unserer Religion zählt. Seit dem 4. Jahrhundert haben sich die östliche und die westliche Liturgie immer mehr voneinander entfernt, schreibt der Benediktinerpater Odo Gassel in seinem Aufsatz «Die ostkirchliche Opferfeier als Mysteriengeschenk», indem die östlichen Liturgien sich in ihrer formalen Ausgestaltung manches von den dem Osten seit alters her geläufigen Kulturformen, speziell des Mysteriengottesdienstes, aber auch von dem majestätischen Punkte des kaiserlichen Hofstaates aneigneten, der Westen aber die von einer nüchternen Großartigkeit durchwaltete römische Form durchsetzte, auf Kosten mancher orientalischer Anklänge, die schließlich im späten Mittelalter den Kult zu einem äußerlichen, eindrucksvollen, repräsentativen, aber die Tiefe des Mysteriums oft sehr überkleidenden und damit verhüllenden Ritualismus ausbaute. Unberührt blieb auf beiden Seiten der eigentliche Kern des sakramentalen Kultes des oben erwähnten Christums Mysteriums. Unberührt blieb auf beiden Seiten der eigentliche Kern des sakramentalen Kultes des oben erwähnten Christums Mysterium, das von Christus selbst herstammt und der Kirche sein Leben vermittelt. Es blieb als Gottes höchstes Geschenk der Kirche immer erhalten. Aus einer solchen liturgischen Gesinnung heraus kannte P. Charbel Machlouf keine höhere Aufgabe des Priesters, als das heilige Messopfer zu feiern. Er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, auf diese Weise mit seinem Schöpfer in unmittelbarer Berührung zu treten. Sein ganzes religiöses Leben war von dem Gedanken der heiligen Messe als des immerwährenden Kreuzopfers Christi bestimmt. Wenn er jeden Tag seine gewohnte 11-Uhr-Messe feierte, so bereitete er sich schon vom Erwachen an auf diesen erhabenen Augenblick vor. Die Zeit nach der Messe verbrachte er in schuldiger Danksagung dafür, dass ihm Gott an diesem Tage abermals die Huld gewährt hatte, ihn selbst in der Gestalt von Brot und Wein in den Händen zu halten. Er kniete in diesen Augenblicken am liebsten vor dem ausgesetzten Allerheiligsten oder vor dem Tabernakel. Der maronitische Messritus, den P. Charbel Machlouf gebrauchte, zeichnet sich durch Einfachheit, Tiefe und Reichtum an liturgischen Texten aus, die die Seele der frühchristlichen Kirche erkennen lassen. Die Messe wird bei den Maroniten in der Sprache gefeiert, die der Heiland als Mensch auf Erden gebraucht hat, in Christi Muttersprache. Wie heißt es doch im Gebet nach der Konsekration? O Hostie, die sich selbst für uns opfert, o Versöhnungsopfer, das du selbst deinem Vater darbringst, o Lamm, das der Priester deines Opfers war, möge unser Bitten durch dich, o Christus, durch deine Güte als ein Brandopfer dargebracht von dir, deinem Vater, erscheinen. oder die Worte beim Erheben von Hostie und Kelch. O Vater der Wahrheit, hier ist dein Sohn, ein Opfer, dir zu gefallen. Würdige dich, es anzunehmen. Für mich hat er den Tod erlitten, um mich loszukaufen. Hier ist das Opfer, empfange es aus meinen Händen und verweise dich gnädig gegen mich und vergiss mein Vergehen in deinen Augen. Hier ist sein Blut auf Golgatha für meine Rettung vergossen. Es schreit laut auf zu dir, zu meinen Gunsten. Sieh seine Verdienste an und nimm mein Opfer auf. So zahllos auch meine Sünden sein mögen, so überquellend ist deine Güte. Wenn du dich ihr annimmst, wird deine Gnade so schwer wiegen wie ein unermesslich schweres Gebirge. Und weiter? Betrachte die Sünden, doch zu gleicher Zeit betrachte das Brandopfer, dargebracht, sie auszutilgen. Die Opfer mögen die Sünden austilgen. Weil ich gesündigt habe, erduldete dein vielgeliebter Sohn die Pein der Nägel und der Lanze. Seine Leiden sollen dir genügen, dir gefallen und mir das Leben schenken. Wir sehen, dass diese Sprache kraftvoll und männlich und ohne jede verweichlichende Zärtelei ist. Aus ihr konnte ein Mann wie P. Scharbel immer wieder jene Worte schöpfen, in denen er zu Gott sprechen wollte. Das war, ja, sein Geheimnis, dass er sich dem Willen Gottes unterwarf, seine Wünsche zu erkennen suchte und sie dann mit der ganzen Kraft seiner gottliebenden Seele befolgte. Er hatte es tatsächlich zustande gebracht, der Welt schon zu Lebzeiten den Rücken zu kehren und sich nunmehr als in den Händen des allmächtigen Schöpfers befindlich zu betrachten. P. Scharbels letzte Tage. P. Scharbel Machluf war nicht so gesund, wie es den Anschein hatte. Seine Bußübungen und seine asketische Lebensweise dürfen nicht darüber hinwegtäuschen. Vielleicht erhöht es sogar noch sein Verdienst, wenn wir hören, dass er eine schwere Nierenkrankheit mit sich herumtrug. Er hielt sie sorgfältig vor allen Menschen geheim, als fürchtete er, er könnte durch den mönchischen Gehorsam von seinen Oberen gezwungen werden, mehr auf sich zu achten. Aber als er sich den 60ern näherte, war es nicht mehr möglich, ihn allein in seiner Einsiedelei zu lassen. Das Kloster Anaya bestimmte ihm seinen Gefährten, den er mit brüderlicher Liebe bei sich aufnahm. Es war dies Yusuf Ibrahim Asruni, der nun mit ihm zusammen den Rosenkranz betete und die Dienste des Ministranten bei der Feier des heiligen Messopfers versah. Auch die körperlichen Arbeiten wurden dem früh zum Greise gewordenen Mann bald zu viel. Wieder mussten seine Mitmönche eingreifen und das Notwendige für ihn tun, den kleinen Garten der Einsiedelei besorgen, die Weinstöcke pflegen, das Brennholz hacken. P. Machluf nahm alle diese Dienste mit unendlicher Demut hin, bedankte sich für jeden Handgriff und weigerte sich, anders zu essen als den Überrest des kärglichen Mahles, das ihm die arbeitenden Brüder zurückließen. Es war, als höre er Gottes Stimme, die ihm befahl: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und P. Machluf war der Meinung, dass dieses Gebot, das schon in der Welt gilt und jede ungerechtfertigte Bereicherung und das wahllose Anhäufen von Besitztümern verbietet, die aus dem Schweiß und dem Blut der Armen stammen, doppelt und dreifach für ihn, den Mönch, zu gelten habe, der das Gelübde der ewigen Armut auf der Stufe des Altars abgelegt hatte. Hatte er schon früher den Genuss jedes alkoholischen Getränkes mit den Worten abgelehnt: Der Mensch leidet und stirbt von zu vielem Essen. Wie sollte ich Wein trinken, wenn Christus sterbend nur Essig hatte? So war auch jetzt Wasser des Libanongebirges das einzige Getränk, das er zu sich nahm. Die Erscheinung P. Machlufs wird von denen, die ihn noch persönlich gekannt haben, so beschrieben: Er hatte einen aufrechten Gang und ein freundliches Lächeln. Sein Bart war grau und dünn gesät. Wenn man ihn nicht hinderte, nahm er auch jetzt noch schwere Lasten auf sich. Wie freute er sich, als sich endlich die Frauen von Anaya entschlossen, seinen lang gehegten Wunsch zu erfüllen und das Gebiet der Einsiedelei nicht mehr zu betreten, sondern lieber einen Umweg darum herum zu machen, wenn sie der Weg vorbeiführte. Dass das Leben und alles mit dem Leben zusammenhing, Gottes Gabe an einen unwürdigen Diener war, das war P. Machlufs beste Überzeugung. O mein Gott, du hast mir alles geschenkt, pflegte er darum zu sagen. Im Dezember 1898 begann P. Scharbel plötzlich zu kränkeln. Es war nicht das gewöhnliche Unwohlsein und nicht der Schmerz seines Nierenleidens, das er tapfer und mutig viele Jahre ertragen hatte, sondern etwas ganz anderes. Sein Mitbruder P. Makarios weilte eben bei ihm, als ihn bei der Feier des heiligen Messopfers plötzlich Schwindel befiel. Wie ein Schleier legte es sich über sein Gesicht. Er konnte die Messe nicht weiter feiern, sondern sank ohnmächtig auf den Boden der Kapelle nieder. P. Makarios hob ihn auf und trug ihn auf ein einfaches Lager in der daneben liegenden Zelle. Es war ein Freitag, der 16. Dezember, nur wenige Tage vor dem Christfest. Aber schon nach ein paar Minuten wachte der Ohnmächtige auf. Die Unruhe, die Messe nicht zu Ende gelesen zu haben, riss ihn aus seiner Betäubung. Er wandte alle Willenskraft an, um sich zu sammeln und sich von seinem Lager zu erheben. »Ich habe mich überschätzt«, klagte er sich vor seinem Mitbruder an. »Und bin hochmütig gewesen. Das lange Fasten hat mir nicht gut getan. Aber du musst mir beim Aufstehen helfen. Gott darf nicht warten.« Selbstverständlich wollte Makarios nichts davon wissen, dass sein Mitbruder den Versuch mache, die Messfeier zu beenden. Da erhob sich P. Machluf zum Erstaunen des anderen, wagte sich am Mauer- und Türpfeiler stützend in die Kapelle zurück und legte das Messgewand von Neuem an, das ihm P. Makarios vorhin ausgezogen hatte. Entsetzt folgte ihm dieser. Mit klarer, aber zitternder Stimme begann P. Machluf, das Wandlungsgebet des maronitischen Messritus zu sprechen. »O gerechter und hilfreicher Vater!« Weiter hörte man nichts. Mit eisernen Willenskraft hielt er den Kelch fest, ohne den Wein darin zu verschütten. Dann sank er zum zweiten Male auf der Erde nieder, auf dem Posten, auf den ihn Gott, der Allmächtige, hingestellt hatte. Die Kunde von der schweren Erkrankung P. Machlufs verbreitete sich noch am selben Tag wie ein Lauffeuer in der ganzen Umgebung. Im Kloster zu Anaya ging es zu wie in einem Bienenschwarm. Allen war klar, dass man mit einer sehr schweren Krankheit und, nach menschlicher Voraussicht, mit dem baldigen Tode P. Machlufs zu rechnen habe. Der Pfarrer Michael Ibramia stieg zur Einsiedelei hinauf und spendete dem Sterbenden die letzte Ölung, von P. Makarios assistiert. Damit ging ein Wunsch P. Machlufs in Erfüllung, der sich immer diese beiden Männer an seinem Sterbelager gewünscht hatte. Der Eintritt des Todes ließ aber auf sich warten. Schon schöpfte man etwas Hoffnung. Am 24. Dezember 1898 schickte der Abt des Klosters eine Fleischsuppe in die Einsiedelei hinauf, damit sich der Kranke stärke. Es war ein Gericht, das P. Scharbel Machluf seit über 50 Jahren nicht mehr zu sich genommen hatte. Als der Kranke den Duft der Suppe roch, wies er sie mit den Worten zurück: »Es ist Advent, wir müssen die Fasten einhalten.« Wenige Zeit später trat der Todeskampf ein. Wenn wir das sanfte Hinüberschlummern des frommen und heiligmäßigen Greises überhaupt mit diesem Namen bezeichnen dürfen. Denn kein wildes Aufbäumen versuchte die Seele im Körper zurückzuhalten. Kein Widerstand des Leibes gegen seine Zerstörung wurde sichtbar. mit lächelnden Lippen, ein leise geflüstertes Gebet auf ihnen, ging Peshaarbel Machluf in die Herrlichkeit Gottes ein, auf die er sein ganzes Leben in kindlicher Demut gewartet hatte. Seine letzten Worte waren die gleichen, die er zuletzt bei der Heiligen Messe am 16. Dezember aussprechen konnte. O gerechter und hilfreicher Vater! Jawohl, für Peshaarbel Machluf war Gott wirklich und wahrhaftig der gerechte und hilfreiche Vater, der sich seines lieben Kindes in der letzten Stunde der irdischen Pilgerfahrt mit unendlicher Güte annahm. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Für die Menschen, denen die Religion fremd ist, bedeutet der Tod den Abschied von der Erde, das ewige Verschwinden in die Leere des Nichts. Die Verwandten und Freunde denken noch einige Jahre an den Toten. Wenn der Letzte gestorben ist, der sein Andenken im Herzen bewahrt, ist er von der Erde für immer ausgelöscht. Es sei denn, er sei ein Großer der Menschheit gewesen, dessen Namen und Taten im Buch der Geschichte eingeschrieben sind. Andere wieder reden davon, dass das wahre Weiterleben des Menschen in seinen Kindern zu suchen sei, die das Blut des Ahnherrn in sich tragen. Solange die Familie besteht, solange lebt wenigstens ein kleines Stück des Toten weiter. Ach, wie armselig ist doch auch ein solcher Glaube für den Sterbenden selbst, dessen persönliches Ich, dessen Individualität auch in diesem Fall ausgelöscht scheint. Solange es Menschen gibt, glauben sie in irgendeiner Form an das Fortleben nach dem Tode. Sie waren in dieser Beziehung klüger als manche gescheite und studierte Leute der Gegenwart, die nicht wahrhaben wollen, was schon die Priester, der Ägypter, der Babylonier lehrten und was in den unscheinbaren Gräbern vorgeschichtlicher Völker mit unwiderleglichen Beweisen anzutreffen ist. Der Tod Peshaarbel Machlufs bedeutete für ihn selbst den Eintritt in ein besseres Leben, in die ewige Freude des Himmels. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, kein Mund hat es berichtet, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. So sagt schon der heilige Völkerapostel Paulus. Dass Peshaarbel tot war, bezeugten die Menschen, die an seinem Grab standen. Dass seine Seele lebt, dafür gibt es eine Menge anderer Zeugnisse, die mit überraschender Schnelligkeit sofort nach dem Tode des heiligmäßigen Mannes einliefen. Der Einsiedlermönch des Anaya-Berges war noch nicht begraben, als ein junger Mann namens Saba Tanusse Musa in der Einsiedelei erschien. Er hatte noch nichts von der Erkrankung Peshaarbels vernommen und war gekommen, ihn um Hilfe zu bitten. Denn er war ein armer Krüppel, der seinen Verwandten zu Last fiel und dessen Leben ein einziges Martyrium war. Seine Freunde hatten ihm geraten, den Einsiedler aufzusuchen. Vielleicht könnte Peshaarbel Machluf helfen. Nun stand er erschüttert vor der Türe, die von einer großen Schar von Menschen belagert war, und hörte, dass der heilige Mönch, so nannte ihn ja die ganze Umgebung, am selben Morgen die Erde verlassen hatte. Die Mutter des Krüppels war darüber verzweifelt und entschloss sich schweren Herzens zur Rückkehr. Aber der junge Bursche wollte davon nichts wissen. «Ich will zu Peshaarbel», wiederholte er mit eintöniger Starrsinnigkeit. Alles bitten und beschwören war umsonst. Um 3 Uhr nachmittags, am 24. Dezember 1898, stand Saba Tanus Musa vor dem in der Kirche aufgebahrten Leichnam. Er berührte ehrfürchtig den Leib des Toten, dann seine eigene Brust und die gelähmten Glieder. Nach wenigen Minuten fühlte er, wie eine neue, unbekannte Kraft durch seinen Körper drang. Er vermochte sich aufzurichten und allein zu gehen. Der Jubel war groß. Er, der gekommen war, um von einem Lebenden Hilfe für sein schweres Leiden zu erflehen, konnte als gesunder Mann mit geraden Gliedern an den Leichenfeierlichkeiten für Peshaarbel Machluf teilnehmen. Der Tod ist für den Christen der Geburtstag zum ewigen Leben. So ist der 24. Dezember, der die Geburtsstunde des Heilands einleitet, für Jarbel Machluf zum Geburtstag für die ewige Herrlichkeit geworden. Gottes Wege sind wunderbar. Das war ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon – Das Leben des heiligen Jarbel Machluf», geschrieben wurde vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.